So einen wunderschönen guten Morgen. Ah, viel besser, nice. Ja, ich dachte, ich würde mit meiner Frau hier heute Morgen sein, aber vor 2 Wochen ist sie in eine Bodenhalle gegangen und sie wollte mit ein paar Mädels aus der Gemeinde was machen. Sie ist wie in eine Bodenhalle eingeladen und es war ihr erstes Mal, das zu machen. Und sie fängt an, sie war fast an der Spitze, fast genau ganz oben. Und sie hat so eine kleine Stimme gehört, hat sie gesagt, hey, du sollst jetzt aufhören. Du bist da oben, du hast es geschafft, geh nie weiter. Aber sie hat die Mädels da unten und die waren so wie Cheerleaders und hat immer gesagt, hey, Shanda, du schaffst es, geh ein bisschen weiter, es sind nur ein paar Zentimeter noch. Und sie hat es versucht und ist runtergerutscht und auf ihr linkes Bein gefallen und hat es fast ja, gebrochen. Und sie ist jetzt zu Hause mit unserem Sohn. So, ja, ihr dürft gerne für sie beten. Ja, so, ich bin nochmal hier mit meiner Tochter und ich freue mich auf diese Reihe vom Kingdom Mindset. Und heute, ich würde es für das Thema Liebe betrachten, aber aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, wir können so Tausende von Predigten über dieses Thema predigen, aber ich will es ja ein bisschen anders anschauen. Heute, nach diesem Gottesdienst, werde ich und Audrey nach Berlin fahren. Wir werden dort für 5 Tage sein. Wir werden ja, die Stadt Berlin nicht alles sehen, aber besuchen, ein paar richtig coole Dinge machen, bevor die Schule wieder anfängt. Und ich erinnere mich, als ich frisch nach Deutschland gekommen bin, wir sind nach Berlin umgezogen und ich konnte gar keine Worte auf Deutsch sprechen. Und ich habe eine Sprachschule gefunden. Ich habe die Sprachschule angerufen. Ich habe mich für einen Sprachkurs angemeldet. Und am ersten Tag bin ich in den Zimmer reingekommen und es gab Menschen von 12 verschiedenen Nationen da. Und wir hatten alle ein bisschen Angst. Ja, wir wussten nicht, was wir erwarten sollen in diesem Unterricht. Und wir mussten unseren eigenen Platz aussuchen und jeder wollte ganz, ganz, ganz hinten sitzen. So, wir sind wirklich fast alle von uns, so 16 Leute, wirklich ganz hinten gesessen. Und dann kommt eine kleine, etwas ältere deutsche Frau rein in den Klassenzimmer. Und sie sagte, okay, hab keine Angst, dürfte auch hier vorne sitzen. Das haben wir gemacht und jeder hat ihr so Wörterbuch so rausgebracht. Und sie sagte, mein Name ist Frau Dr. Vogel und ich werde euch die wunderbare deutsche Sprache beibringen. Aber es gibt eine Regel bei mir, ihr dürft keine Wörterbücher hier benutzen. Also räumen Sie das weg, ihr werdet die überhaupt nicht brauchen, weil wir werden Deutsch hier lernen. Und wenn ihr einfach nur Wörter aus eurer Sprache in die deutsche Sprache übersetzt, dann habt ihr natürlich ein Wort gefunden, aber ihr habt nicht die Gedanken oder die Hintergrund von diesem Wort verstanden. Und wenn ihr nicht den Gedanken hinter diesem Wort versteht, dann werdet ihr die deutschen Wörter nicht korrekt verwenden. Okay? Für 6 Monate, 5 Tage die Woche, 7 Stunden am Tag waren wir mit Frau Dr. Vogel im Unterricht. Und es war keine einfache Unterricht, das kann ich dir versprechen. Aber sie hat versucht, dass ihre Schüler nicht nur Wörter gelernt oder lernte, aber sie wollte, dass wir die deutsche Kultur verstehen, während wir die Sprache gelernt haben. Du kannst es mit mir lesen, auf der Leinwand. Kultur definiert sich durch gemeinsame Muster von Werten und Glaubensgrundsätzen, die inspirieren, wie wir handeln und wie wir denken. Es gibt eine Professor für Anthropologie am Asbury Theological Seminary, namens Michael Rinkevich. Und er hat Kultur folgendermaßen definiert. Er sagte, Kultur ist mehr oder weniger ein System, ein System von Wissen, Werten und Gefühlen, mit denen Menschen ihre Weltanschauungen definieren. Es ist das, was Menschen verwenden, um ihre Erfahrungen zu interpretieren und geeignete Strategien für das Leben zu entwickeln. Kultur ist das, was Menschen von anderen Menschen in ihrer Umgebung lernen und in einem sozialen Umfeld mit anderen Menschen teilen. Ein System, mit dem sich Menschen an ihre geistige, soziale und physische Umgebung anpassen. So, in anderen Worten gesagt, das, was du durch deine Kultur gelernt hast, wird beeinflussen, wer du bist. Es wird dich prägen. Natürlich, ja, das ist klar. Zum Beispiel, deine Kultur bringt dir bei, wie jemand begrüßt werden sollte. Also im Jahr 2000 oder 2001 sind wir nach Brüssel umgezogen. Und als wir in den Gottesdienst reingekommen sind, haben die Leute uns auf die Backen geküsst. Und ich war ein bisschen schockiert, das habe ich nie in Amerika erlebt. Das tun wir nicht in den USA. Na, wir umarmen uns, aber keiner gibt einem anderen einen Kiss, wenn du in den Gottesdienst reinkommst. Ja? Es ist eine kulturelle Sache. Und das habe ich noch nie hier in Deutschland erlebt. Ja? Nee, werde ich auch nicht, glaube ich. Ja, es ist eine kulturelle Sache. Kultur bringt uns bei, wie wir mit Ressourcen umgehen sollen. Vor circa einem Jahr war ich in meinem Büro. Ich wusste, dass ich um 9 Uhr einen Termin hatte bei der VW-Zentrum in Ulm. Die werden meine Sommerreifen auf Winterreifen wechseln. Und ich bin raus aus meinem Büro gegangen. Und da stand ein sehr guter Freund von mir. Und er fragte mich, hey, was hast du zu tun heute? Ich sagte ihm, ich gehe jetzt zu der VW-Zentrum und die werden meine Reifen wechseln. Er sagte, ehrlich? Ja, ja. Ich habe jetzt einen Termin da. Ich sagte, ach, Amerikaner. Ich sagte, okay, was meinst du denn damit? Er sagte, du gibst wirklich Geld aus, dass jemand anders deine Reifen für dich wechselt. Ja, und nicht nur das. Ich habe meine Reifen dort eingelagert. Was? Was kostet es dann im Jahr? Ja, 120 Euro. Was? Du gibst 120 Euro aus, dass deine Reifen dort in der VW-Zentrum eingelagert sind und dass die dann zweimal im Jahr die Reifen wechseln? Ja, für mich ist es ganz, ganz logisch. Und er sagte, okay, außerdem, ich mache dir einen Deal. Nächstes Jahr, du gibst mir den 120 Euro und ich werde deinen Reifen wechseln. Okay? Es ist eine kulturelle Sache. Als Amerikaner, ich habe mich für den einfachsten Weg entschieden. Ja? Es war ganz einfach. Und ich sagte, okay, ich will keinen mehr Stress in meinem Leben haben, deswegen, ich lasse es ja, bei dem VW-Zentrum machen. Aber für meinen Freund, er dachte, wie kannst du Geld dafür ausgeben, dass jemand anders etwas für dich macht? Das ist eine Geldverschwendung. Das ist eine kulturelle Sache. Kultur bringt uns auch bei, wie Familienbeziehungen funktionieren. Ich habe mit einem sehr guten Freund aus Frankfurt unterhalten und er hat mich über eine Situation in seiner Familie erzählt. Und ich habe ihm einfach gefragt, wo kannst du mit deinen Eltern drüber sprechen? Ich sagte, nee, auf keinen Fall. So etwas funktioniert nicht in unserer Kultur. Das ist eine kulturelle Sache. Deine Kirchenkultur spielt sogar eine Rolle bei der Entwicklung deines Lebens als Christ. Okay? Deine Kirchenkultur bringt dir bei, wie ein Gottesdienst an Sonntagmorgen aussehen soll. Ja, unsere Gottesdienste in Deutschland, die sehen anders aus als die Gottesdienste von meinem Freund in Honduras. Ja? Zwei verschiedene Kulturen. Die Kirchenkultur bringt dir bei, was es bedeutet, heilig zu sein. Deine Kirchenkultur bringt dir bei, wie du die Bibel verstehen solltest, wie du das Evangelium verkünden solltest und wie du als Christ leben solltest. Das ist alles wirklich eine kulturelle Sache. Und wenn du dich also in eine neue Kultur hineinbewegst, musst du ziemlich viel Arbeit da reinstecken, die Art und Weise, diese neue Kultur zu verstehen. Du musst dein Denkweise ein bisschen ändern. Ich habe es nicht geplant zu erzählen, sorry Audrey, aber letztes Jahr im Sommer, wir waren in den USA. Wir hatten ein paar Freunde besucht, unsere Familien besucht. Und meine Tochter war draußen mit ihren Cousinen. Und nach, ich glaube, 40 Minuten, 45 Minuten ist sie wieder reingekommen. Sie läuft direkt zu mir und auf Deutsch hat gesagt, Papa, ich verstehe was nichts. Okay, was ist das denn? Warum sind die amerikanischen Kinder so merkwürdig? Ich sagte, ja, okay, du bist auch Amerikanerin. Ich sagte, nee, ich bin Deutsche. Okay, es ist eine neue Denkweise, die sie gelernt hat. Und jetzt, wenn sie in Amerika geht, sie findet ein paar Sachen richtig komisch. Ja? Na, egal, ob du schon mal in ein anderes Land gezogen bist oder nicht, wir haben alle diese Sachen schon mal erlebt. Okay, zum Beispiel, als mein Sohn angefangen hat, in den Kindergarten zu gehen, er musste diese Kultursachen lernen. Na, er war nicht mehr den ganzen Tag bei uns. Wie er sich zu Hause verhalten kann, ist ganz anders, als wie er sich in den Kindergarten verhalten kann. Ja, das ist eine ganz andere Kultur. Er müsste neue Regeln kennenlernen. Er müsste eine neue Kultur lernen. Wenn du zum Beispiel von deinem Elternhaus in eine neue Stadt siehst, zum Beispiel um zu studieren, du müsstest eine neue Kultur lernen. Wenn er heiratet, entwickelt sich eine neue Familienkultur. Na, es geht nicht mehr um dich. Damit deine Ehe gut funktioniert, hast du wahrscheinlich erkannt, dass du eine neue Denkweise brauchst. Ja? Und alle Frauen sagen Amen. Wenn du einen neuen Job beginnst, oder falls du jemals den Job gewechselt hast, hast du das auch erlebt. Du hast wahrscheinlich bemerkt, ich bin jetzt in einer neuen Arbeitskultur. Ich muss diese Kultur lernen. So zu verschiedenen Zeitpunkten in unserem Leben haben wir alle eine neue Kultur lernen müssen. Now, Menschen sind normalerweise Wesen der Gewohnheit. So, außer dass wir gezwungen sind, uns zu verändern. Oder wenn wir nicht einen guten Grund gegeben bekommen, warum wir uns ändern sollen, werden wenige von uns einen Grund suchen, um sich zu verändern. So, wir wachsen alle auf in unsere Heimatkulturen. Wir werden von unseren Eltern geprägt, natürlich. Unsere Gesellschaft bringt uns eine Kultur bei. Und das, was wir gelernt haben, nehmen wir mit in unserem Alltag hinein, bis wir uns in eine Situation befinden, in der wir gezwungen sind, zu verändern. Und das ist genau, was passiert, wenn du errettet wirst. Okay? Du hast gelernt zu leben und zu handeln. Du hast gelernt, wie du mit Informationen zu arbeiten musst, wie du deine Welt anschauen solltest. Das hast du durch deine Familiendynamik und das kulturelle Verständnis deines Landes gelernt. Aber an irgendeinem Punkt hast du Gott getroffen. Die Güte Gottes hat sich dir offenbart. Und du triffst die Entscheidung, dich Gott hinzugeben. Und du nimmst das Geschenk des neuen Lebens durch Christus an. Und an diesem Punkt kommst du jetzt in eine neue Kultur an. Der Heilige Geist fängt an, in dir zu arbeiten. Und es gibt einen Kingdom-Mindset und eine Kingdom-Kultur, die du lernen musst. Es geht für uns alle. Und wie du bisher gelernt hast zu denken oder mit Sachen zu handeln oder wie man darauf Sachen reagieren soll, das musst du nicht unbedingt ablegen, aber alles muss unter der Autorität Gottes gestellt werden. Und jetzt wird die Bibel unser Richtwert sein. Ja, und die Erwartungen, dass wir im Neuen Testament sehen, ist folgendes: dass wir lernen, mit der Königreich-Mentalität zu leben und zu handeln. So, ich will jetzt ein paar Verse in der Bibel anschauen. Wir befinden uns zuerst in Matthäus Kapitel 5. Verse 43 bis 48. Und hier beginnt Jesus in der Bergpredigt. Und am Ende vom Kapitel 5 redet er über Liebe. Und Jesus spricht ganz direkt gegen das Verständnis seiner damaligen Zuhörer. Er sagt Folgendes: Ihr wisst, so Vers 43, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Auch für uns heute hört das so ziemlich logisch an. Ja? Wir lieben Menschen, die uns lieben. Ja? Wir halten uns fern von Leuten, die uns nicht lieben. Das ist ganz normal. Das ist das Perspektiv von unserer Welt. Aber Jesus geht weiter in Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für die Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit besonders? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und was gemeint hier ist Folgendes: Sei vollkommen in eurer Liebe, wie euer Vater im Himmel in seiner Liebe vollkommen ist. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Verantwortung. So, wir sehen hier, dass Gottes Definition von Liebe ist anders. Seine Erwartung, wen wir lieben sollen, ist anders. Und seine Erwartung, wie wir lieben sollen, ist anders. Das Ausmaß von unserer Liebe sollte anders und der Grund unserer Liebe sollte anders sein. Alles mit Gott ist ein bisschen anders von unserer natürlichen Denkweise. Wir sollen lieben. Punkt. Wir sollen lieben. Und nicht nur, weil jemand anders uns liebt. Das ist nicht, was wir da lesen. In 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, schreibt Paulus an Timotheus. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt ist Paulus im Gefängnis. Und er schreibt, dass alle Gläubige aus der Provinz Asien ihn allein gelassen haben. Und während er schreibt, stärkt er einerseits sich selbst und auch ermutigt er Timotheus. Und Folgendes schreibt er: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In diese Verse lesen wir zwei bestimmte Dinge über Gott und wie wir Sachen verstehen sollen. Und die erste Sache ist, dass Gott uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben hat. So, wenn du hier bist und dich mit ganz vielen Ängsten herumschlägst, du kannst sicher sein, diese Ängste kommen nicht von Gott. Du hast es nicht von ihm bekommen. Vielleicht hast du Angst vor einer nicht-christlichen Welt und du willst dich eigentlich einfach zu Hause isolieren. Diese Angst kommt nicht von Gott. Der hat diese Angst dir nicht gegeben. Oder vielleicht hast du Angst vor einer anderen Person. Auch diese Angst kommt nicht von Gott. Ja, vielleicht hast du Angst vor einer anderen Denkweise. Das kommt auch nicht von Gott. Gott hat dir keinen Geist der Angst gegeben. Stattdessen, er hat uns die Fähigkeit zu lieben gegeben. Das ist, was wir von ihm bekommen haben. Wir sollen nur so eine Sache und nur eine Sache fürchten. Das ist Gott selber. Wir sollen Gott fürchten. Und es ist eine gesunde Ehrfurcht, dass wir realisieren, dass Gott bei uns ist, dass er mit uns ist, dass er uns unsere Leben anschaut, dass er sieht alles, was wir machen. Er kennt unsere Leben, auch die Sachen, dass wir verstecken wollen, er sieht es. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern er hat uns den Geist der Liebe gegeben. Und wenn wir nur Gott fürchten sollen, sind wir damit frei, jede andere Person auf dieser Erde zu lieben. Egal, was sie glauben, egal, was ihre Hintergründe sind, egal, was ihre politische Einstellungen ist, wir sollen nur Gott fürchten, aber wir sollen seine ganze Geschöpfe lieben. Das ist unsere Aufgabe. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Es kann sehr schwer sein, Leute wirklich die Liebe Gottes zu zeigen. Um jemandem wirklich Lieben zu zeigen, müssen wir ganz oft etwas von unserer Seite aufopfern. Und das kann sehr, sehr schwierig sein. Und vielleicht sagst du, hey, ich will nicht was aufopfern, um jemandem in meiner Familie Liebe zu zeigen. Ja, oder vielleicht wirst du keine Opfer dafür bringen, jemandem Liebe zu zeigen, den du gar nichts kennst. Oder vielleicht wirst du kein Opfer dafür bringen, um Liebe zu zeigen zu jemandem, der dich hasst. Oder vielleicht hast du das Denken, wenn du zu jemandem Liebe zeigst, dass du damit bekennst, das Gleiche zu glauben, was er glaubt. Es ist wirklich einfach, zurückzulehnen und zu richten, was um uns herum passiert. Es ist extrem einfach, viele, viele Gründe zu finden, warum wir jemanden nicht lieben zeigen sollen. Aber die Bibel sagte, dass wir jetzt in Christus sind. Ja, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Und wenn wir von der Dunkelheit zu Licht kommen, an diesem Punkt sind wir in Gottes Kultur eingetreten. Und es ist unsere Verantwortung, als seine Kinder diese Kultur zu erlernen. Unsere Verantwortung ist es jetzt, so viele Gründe wie möglich zu finden, wie wir anderen lieben können. Der Apostel Paulus schreibt nochmal über Liebe in 1. Korinther Kapitel 13. Ich glaube, viele von uns kennen die ersten drei Verse ziemlich gut. Aber wir fangen an in Vers 1. Er schreibt, wenn ich in Sprachen rede, die vom Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, dann mache ich einfach nur Lärm. Gar nichts. Vers 2, wenn ich prophetische Dankeschön habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nicht. Und wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Harte, direkte Worte von Paulus. Harte, direkte Worte. Der Evangelist Billy Graham hat es folgendermaßen zusammengefasst. Er sagte, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen. Es ist Gottes Aufgabe zu richten. Und es ist meine Aufgabe zu lieben. Nochmal, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen. Es ist Gottes Aufgabe zu richten, aber es ist meine Aufgabe zu lieben. Was wäre es, wenn wir alle mit dieser Einstellung durch unsere Welt gehen werden? Ja, das meine Aufgabe ist es, einfach Menschen zu lieben. Mit der Liebe des Vaters. Und alles andere kann ich einfach in die Hände Gottes stellen. Ich kann ihm vertrauen. Ja, wir sind dazu aufgerufen, auf eine Weise zu lieben, die von der Welt um uns herum als liebevoll anerkannt wird. In Matthäus Kapitel 5, Vers 16 lesen wir Folgendes. So soll auch eure Liebe, eure Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, so das, was wir tun, das ist nicht für unsere eigene Ehre. Wir tun alles, was wir tun. Wenn wir jemanden lieben, wir tun es für die Ehre Gottes, nicht für unsere eigene Ehre. Aber sie sollen unsere guten Werke sehen, dass Gott gepriesen wird. In den letzten paar Wochen habe ich einige der frühesten Geschichten oder Stories oder Aufzeichnungen von Christen in der Geschichte gelesen, um zu sehen, wie sie die Liebe Gottes gelebt haben. Und heute Morgen, ich will mit euch ein paar Geschichten teilen. Und der erste ist der Diognetbrief. Und dieses Brief wurde im Jahr 130 geschrieben. Und dies ist, was über Christen gesagt wurde. Die Christen unterscheiden sich von anderen. Weder durch ihr Land oder ihre Sprache, noch durch die Bräuche, die sie beachten, noch leben sie ein Leben für sich. Stattdessen bewohnen sie sowohl griechische als auch barbarische Städte und folgen den Gepflogenheiten der Eingeborenen in Bezug auf Kleidung und Essen. Die waren nicht komische Leute. Die haben einigermaßen dieses Kultur reingepasst. Durch ihr gewöhnliches Verhalten zeigen sie ihre wunderbare und auffällige Lebensweise. Okay, und jetzt erzählt er, wie anders ihr Leben war. Als Bürger teilen sie alle Dinge mit anderen und ertragen dennoch alle Dinge als ob Ausländer. Sie heiraten, wie alle anderen auch. Sie haben Kinder, aber sie zerstören ihre Nachkommen nicht. Sie leben nicht nach den Wünschen des Fleisches. Sie leben ihre Tage auf Erden, aber sie sind Bürger des Himmels. Sie gehorchen den Gesetzen und leben gleichzeitig besser als das Gesetz. Und ich liebe, was es hier steht. Sie lieben alle Menschen. Sie lieben alle Menschen, obwohl sie von allem verfolgt werden. Sie lieben alle, obwohl sie von allen verfolgt werden. Und hier gibt es keine Einschränkungen, welche Menschen sie liebten. Sie zeigten jeden Heiden um sie herum die Liebe Gottes mitten in der Verfolgung. Wir lesen weiter. Sie zahlen Beleidigungen mit Ehre zurück. Sie tun Gutes und werden dennoch als Übeltäter bestraft. Wenn sie bestraft werden, freuen sie sich. Sie werden von den Juden als Ausländer angegriffen und von den Griechen verfolgt. Doch diejenigen, die sich hassen, können keinen Grund für ihren Hass angeben. Und jetzt lesen wir meinen Lieblingsteil dieses Briefes. Was die Seele für den Körper ist, ist das, was die Christen für diese Welt sind. Ich finde es einfach Hammer, was hier geschrieben ist. Was die Seele für den Körper ist, ist das, was die Christen für diese Welt sind. Und das ist mein Wunsch für jede von uns. Ja, dass dies heute über uns alle gesagt wird. Dass was die Seele für den Körper ist, ist das, was die Christen für Pforzheim sind. Oder für Ulm sind, oder Ehingen, oder Stuttgart, in jede Standorte von dieser Gemeinde, dass die Leute sehen, wir haben eine starke Liebe für andere Menschen. Dass das, was die Seele für den Körper ist, dass du das bist für die Gesellschaft um dich. Im Jahr 249 gab es eine Pest im Römischen Reich und Folgendes wird über die Christen damals geschrieben. Zu Beginn der Pest haben die Heiden die Leidenden vertrieben und sind von den Menschen geflohen, die ihnen am liebsten sind, in der Hoffnung, die Ausbreitung der tödlichen Krankheit abzuwenden. Die meisten unserer christlichen Brüder aber zeigten Liebe ohne Grenzen. Die zeigten Liebe ohne Grenzen. Ich finde es genial. Und das letzte Zitat kommt von einem Soziologe, Rodney Stark. Er ist Professor am Princeton University und er schreibt generell über die Christen in den ersten 500 Jahren. Er hat Folgendes geschrieben: Das Christentum dient als Revitalisierungsbewegung, die als Reaktion auf das Elend, das Chaos, die Angst und die Brutalität des Lebens entstand. In Städten mit Obdachlosen und Armen bot das Christentum Nächstenliebe und Hoffnung. Für Städte voller Waisen und Witwen bot das Christentum ein neues und erweitertes Familiengefühl. Für Städte, die von gewaltigen ethnischen Konflikten zerrissen wurden, bot das Christentum eine neue Grundlage für das Zusammenkommen. In Städten, die von Epidemien, Feuer und Erdbeben betroffen waren, bot das Christentum wirksame Pflegedienste an. Und bitte, 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 hör genau, was er hier am Ende noch schreibt. Was sie mitbrachten, war eine neue Kultur. Was sie mitbrachten, war eine neue Kultur. Und diese neue Kultur machte das Leben in griechischen, römischen Städten erträglicher. Ihre Liebe war aufopfernd. Ihre Liebe hat anderen an der ersten Stelle gesetzt. Ihre Liebe reflektierte das, was Gott in ihrem einzelnen Leben getan hat. Ihre Liebe hat das Leben für anderen erträglicher gemacht. Ihre Liebe hat eine Wiedererkennungswert. Ihre Liebe war eine Gegenkultur. Sie akzeptierten nicht blind, was sie natürlich über das Leben und die Liebe gelernt hatten, sondern sie lernten zu lieben durch eine Denkweise des Königreichs zu lieben. Ich habe mir ein Interview mit einem presbyterianischen Minister angehört. Dieser Pastor hat für viele, viele Jahre in Kinderfernsehprogrammen gearbeitet. Und er sprach über Liebe, die wir anderen in unserem täglichen Leben zeigen sollen. Und Folgendes sagt er: Liebe ist die Wurzel von allem. Alles Lernen, alle Beziehungen, Liebe oder das Fehlen davon. Nochmal, Liebe ist die Wurzel von allem. Liebe oder das Fehlen davon. Ich glaube, wir haben alle gesehen, wie das Fehlen von Liebe Beziehungen zerstört hat. Das habe ich zu oft gesehen, auch in Gemeinden. Meine Hoffnung ist es, dass wir Menschen sind, deren Leben mit Liebe für alle markiert ist. Als Christen sollen wir unsere Nächsten genauso lieben, wie wir uns lieben. Und als Eltern sollen wir unsere Kinder lieben und sie nicht wütend machen. Als ein Ehemann solltest du deine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie aufgegeben hat. Als Ehepaar solltet ihr lieber einander zeigen durch gegenseitige Demut. Im 1. Petrus lesen wir, dass als Christen sollen wir alle Menschen mit Achtung begegnen. Liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott und achtet den Kaiser. In der Familie Gottes, uns wird gesagt, dass wir durch die Liebe erkannt werden, die wir uns gegenseitig zeigen. Und wenn du von Gott erlöst würdest, sollst du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben. Lieben. Liebe ist die Wurzel von allem. Liebe oder das Fehlen davon. Liebe oder das Fehlen davon. Und Folgendes ist die frohe Botschaft. Jeder von uns kann sich heute entscheiden, jeden zu lieben, mit einer heiligen, radikal, kulturerschütterten Liebe Gottes. Das ist unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung. Wir dürfen das treffen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist sein Heiliger Geist schon in dir. Und sein Geist kann dich befähigen, mit einer Königreich-Mentalität zu lieben. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern er hat uns Kraft gegeben, um radikal zu lieben. Radikal zu lieben. Und du hast jetzt schon alles in deinem Leben, was du brauchst, um genau das zu tun. Deine Familie kann durch die Liebe Gottes in dir verändert werden. Dein Arbeitsplatz kann durch die Liebe Gottes in dir verändert werden. Die Bäckerei oder das Kaffeehaus, in das du gerne gehst. Veränderung kann durch die Liebe Gottes in dir dorthin gebracht werden. Vor ein paar Wochen war Tommy hier und er hat gesagt, dass die einzelne Sache, die wir brauchen, um Veränderungen in unserem Leben zu sehen, ist einfach Kapitulation vor Gott. In anderen Worten zu sagen, Gott, ich gebe mich deiner Art zu leben komplett hin. Ich gebe mich deiner Art hin, anderen zu lieben. Ich will in dieser Kultur des Königreiches Gottes leben. Kräftige mich durch deinen Geist. Leite mich durch deinen Geist. Gott, ich gebe dir alles hin. Das ist alles, was wir brauchen. Und zum Schluss, wenn wir diese Entscheidung treffen, dass wir hingegeben zu Gott leben wollen, dann bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass das, was damals über die ersten Christen gesagt wurde, auch heute über uns gesagt wird, nämlich, dass das, was die Seele für den Körper ist, ist das, was die Christen für diese Welt sind. Und das ist heute mein Gebet für uns alle.